Und dann möchte ich jetzt beten und wir.
Morgen, ihr habt schon gehört, meine Nacht war heute bescheiden, mir ging es nicht so gut. Aber Gott hat gesagt, meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Und in diesem Sinne stehe ich hier, ich wollte mich eigentlich setzen, aber irgendwie im Sitzen predigen, das ist wie mit Handbremse Autofahren. Von daher habe ich gedacht, stelle ich mich erstmal hin und schau mal, wie lange es reicht. Ich habe mit euch ja schon einige Themen aus diesem großen Komplex Gottesbild gemacht. Was haben wir für ein Bild von Gott? Denn das Bild, das wir von Gott haben, das entscheidet ganz wesentlich über unseren Glauben. Denn wir glauben nicht an einen großen Glauben, sondern wir glauben an einen großen Gott. Und diesen Gott in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit, vor allem aber auch in seinem Wesen immer mehr zu erkennen, das ist das, was dann auch den Glauben stärkt und groß machen kann. Von daher möchte ich in dieser Reihe fortfahren. Ich habe das ja gemacht anhand der 8 Titel, die Gott im Neuen Testament beigelegt werden. Von diesen 8 Titeln im Neuen Testament haben wir 3 schon miteinander gemacht. Der Gott der Liebe, der Gott der Hoffnung und der Gott aller Gnade. Das waren die 3, die wir schon gemacht haben. Und heute jetzt als 4. in dieser Reihe, der Gott des Maßes. Und dieser Titel Gottes kommt nur ein einziges Mal im Neuen Testament vor, in 2. Korinther 10, Vers 13. Wir haben die Stelle gerade gehört. Im 2. Korintherbrief muss sich der Apostel Paulus mit diversen Vorwürfen auseinandersetzen. Ja, der Apostel Paulus war nicht unumstritten. Der Apostel Paulus war damals nicht das, was er für viele vielleicht von uns heute ist. So wie heute, weithin in vielen Gemeinden, gab es auch damals viele, die mit der Botschaft des Apostels Paulus nichts anfangen konnten. Und viele, auch gerade in der Gemeinde von Korinth, haben den Dienst und vor allem die apostolische Vollmacht des Apostels Paulus in Frage gestellt. Und dazu nimmt Paulus in diesem 2. Korintherbrief sehr ausführlich Stellung. Und in diesen Zusammenhang gehört auch die Passage, die wir gerade gelesen haben, aus 2. Korinther 10, Vers 13. Ich lese es nochmal. Da sagt Paulus, wir wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises. Hier steht im Griechischen to metron tu kainonos. Also metron, die Messschnur, das Maß, das kennen wir vom Metronom, was wir aus der Musik haben. Ja, das Metronom, das gibt uns ja den Takt, das Maß vor. Und für Maß steht hier genau dieses Wort to metron. Also, wir wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises. Man könnte auch übersetzen, nach der Messschnur des Areals. Und jetzt geht's weiter. Den der Gott des Maßes uns zugeteilt hat. In den meisten Übersetzungen steht ja einfach nur, dass Gott uns ein Maß zugeteilt hat. Aber das ist schade, denn hier steht im Griechischen der Ausdruck ho theos metru. Und das heißt eben der Gott des Maßes und ist ein Gottestitel. Und es ist schade, wenn man den so auflöst im Deutschen, indem man sagt, der Gott, der uns ein Maß zumisst. Das ist zwar richtig, aber es unterschlägt, dass hier eigentlich im Griechischen steht, den der Gott des Maßes uns zugeteilt hat. Also ich habe mir das in meiner Bibelübersetzung da mit einer Notiz vermerkt, dass hier eigentlich steht, der Gott des Maßes. Das ist hier dieses eine Vorkommen im Neuen Testament. Paulus will mit diesem Wort sagen, dass er seine Arbeit als Apostel nicht eigenmächtig macht, sondern eben nach dem Maß des Wirkungskreises, den der Gott des Maßes ihm zugeteilt hat. diesen Ausdruck Maß des Wirkungskreises, den kann man auch übersetzen mit Maß der Messschnur, Maß des abgemessenen Areals. Und diese Begriffe, die erinnern an die Landverteilung unter den Stämmen Israels bei der Inbesitznahme des verheißenen Landes. Hier wurde jedem Stamm Israels und auch jeder Familie Israels mit einer Messschnur ein Stück des verheißenen Landes abgemessen und dieser Familie, diesem Geschlecht, diesem Stamm als Erbbesitz durch die Geschlechter hindurch zugeteilt. Und diese abgemessenen Landesteile wurden verlost und ist damit Gott überlassen, wer welches Erbteil hier, welches Areal bekommt. Und deshalb haben wir diese drei Begriffe hier. Erbteil, das drückt aus, das wird weiter vererbt. Dieses Losteil, das drückt aus, das ist von Gott zugelost worden. Und die Messschnur, das drückt eben aus, hier ist ganz genau ein Bereich von Gott her, einem Geschlecht, einer Familie, einem Stamm Israels zugemessen worden, als ihren persönlichen Anteil an diesem Land der Verheißung. Ihr persönlicher Anteil durch mit der Messschnur abgemessenes Losteil als Erbbesitz von Gott zugeordnet. Also, Gott selbst sollte durch die Losentscheidung jedem Stamm und jedem Geschlecht seinen Anteil am verheißenen Land zumessen. Und deshalb sind diese Begriffe, die Paulus jetzt hier im Neuen Testament gebraucht, Messschnur, Erbteil, Losteil, die erinnern alle an diese Landverteilung und stehen als Bild hier im Hintergrund. Diesen Gedanken aus der Landverteilung, den greift Paulus hier für sein Leben und seinen Dienst auf. Sein Leben und sein Dienst bewegt sich innerhalb dessen, was Gott ihm als Maß des Wirkungskreises zugemessen hat. Mit der göttlichen Messschnur als das ihm persönlich zugemessene Areal seines Wirkens und Lebens. Und das ist ein feiner Gedanke. Gott misst uns für unser Leben und Wirken ein Areal zu. Er schenkt uns ein Maß des Wirkungskreises, innerhalb dessen wir leben und dienen, den wir aber auch in Besitz nehmen, ausfüllen und gestalten sollen. Aber über diese Grenze eben auch nicht hinausgehen sollen. Das erinnert mich an meine Kindheit. Wir waren früher ja in den Sommerferien immer bei meinem Onkel Werner Schmidt, einen ihr kennt ihn noch, in den Sommerferien im Garten. Und mit meinem Cousin Lutz zusammen haben wir da immer die Sommerferien verbracht. Und da kam also mein Onkel auf die glorreich pädagogische Idee, sowohl meinem Cousin als auch mir ein bestimmtes Beet, einen Anteil aus diesem Garten als persönlichen Gestaltungs- und Verantwortungsbereich zuzuteilen. Das war pädagogisch klasse, aber auch das Ende meiner Schrebergartenkarriere. Also damals habe ich gemerkt, hier liegen nicht die Stärken meines Lebens. Aber das war so ein Ding. Hier, der ganze Garten. Nein, du bist nicht für den ganzen Garten zuständig. Du kannst hier nicht alles machen, was gemacht werden müsste. Aber hier, dieses Beet, das ist deins. Darum sollst du dich kümmern. Das ist deine Verantwortung und dein Privileg zugleich. Diese Zuweisung Gottes, dieses Maß des Wirkungskreises für unser Leben, das ist jetzt sowohl Platzanweisung, als auch Begrenzung. Platzanweisung, weil es uns den Platz zuweist, für den wir vor Gott verantwortlich sind. Begrenzung, weil es uns auch eine Grenze für unser Leben und Wirken setzt, die wir nicht überschreiten sollten. Ganz wichtig ist hier mir das Wort aus Epheser 2, Vers 10. Tina, du hast es auch am Mittwoch in der Bibelstunde wieder angesprochen. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Und jetzt kommt das Entscheidende, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Es geht also in unserem Leben nicht darum, irgendwelche guten Werke zu tun. Da wüsste man ja gar nicht, wo anfangen, wo aufhören. Da könnte man 24 Stunden am Tag irgendwas machen, was getan werden müsste und würde es immer noch nicht schaffen. Nein, es geht in unserem Leben nicht darum, irgendwelche guten Werke zu tun, die eben getan werden könnten oder auch müssten. Sondern es geht darum, dass wir, jeder für uns, in den guten Werken leben, die Gott zuvor für uns bereitet, uns zugewiesen, uns aufgetragen hat. Der Gott des Maßes, er hat Werke, Lebensaufgaben, Verantwortungsbereiche, Wirkungskreise für jeden Einzelnen von uns vorbereitet. Und Gott erwartet von uns nicht mehr und nicht weniger, als dass wir in dieser Spur bleiben. So wie beim Skilanglauf. Die Spur, die Loipe vorbereitet ist. Da fahren die Leute nicht einfach wild in die Wiese rein, sondern sie fahren auf der Loipe, die vorher gelegt worden ist. Die Spur. Und in der Spur sollen sie jetzt unterwegs sein. Und so ist das in unserem Leben mit Gott auch. Wir sollen seine Spur für uns und unser Leben finden, die er vorbereitet hat, damit wir darin unterwegs sind. Ja, klar, die Herausforderung besteht nun darin, diese Spur Gottes, dieses göttliche Maß des Wirkungskreises für unser Leben zu finden, klar. Und das ist gar nicht so einfach. Und das wird auch immer wieder ein Prozess von Irrtum und Korrektur sein. Wir finden unseren Weg nicht, indem wir irgendwo sitzen und auf die große göttliche Erleuchtung warten. Auch das kann Gott mal so machen. Aber im Grunde sind wir unterwegs mit ihm. Und dann merken wir, hier öffnen sich Türen, hier schließen sich Türen, hier bestätigt sich was, das bestätigt sich nicht. Ja, eben wie, ihr kennt das Bild, nur ein fahrendes Auto ist zu lenken. Und in diesem Sinne finden wir die Spur Gottes für unser Leben nicht, indem wir irgendwo sitzen und sagen, ja, Herr, nun zeig mir mal. Sondern indem wir unterwegs sind mit ihm an seiner Hand und in Dinge hineingehen und dann eben von ihm erleben, wo er Dinge bestätigt und wo nicht. Also es ist immer auch ein Prozess von Irrtum und Korrektur. Entscheidend ist, dass wir immer wieder neu die Hand unseres Herrn fassen. Immer wieder neu auf ihn hören, mit ihm in Verbindung bleiben. Nur in der täglichen Bindung unseres Lebens an ihn werden wir auch seine Spur für unser Leben finden. Das ist dieses herrliche Wort, Johannes 15. Bleibt in mir und ich in euch. Lasst euch nicht rausdrängen, lasst euch nicht abdrängen aus dieser Beziehung mit mir. Denn wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was mich an diesem Wort aus 2. Korinther 10, Vers 13 jetzt aber besonders fasziniert, ist diese Bezeichnung Gottes, dieser Titel Gottes, der sich hier und eben nur hier findet. Unser Gott ist der Gott des Maßes. Und in diesem Namen Gottes liegt für mich ein ganzer Ozean der Gottesoffenbarung. Gott ist der Gott des Maßes. Das heißt, Gott ist der Zumessende, der seiner ganzen Schöpfung, jedem Volk und jedem einzelnen Menschen ein ganz bestimmtes Maß des Lebens und Wirkens zumisst. Gott ist der Gott des Maßes in der Schöpfung, in der Weltgeschichte, im Gericht und in unserem persönlichen Leben. Und in diesen vier Kreisen möchte ich jetzt diesem Gott des Maßes in der Bibel mit euch nachspüren. Gott ist der Gott des Maßes in der Schöpfung, in der Weltgeschichte, im Gericht und in unserem persönlichen Leben. Fangen wir an, Gott ist der Gott des Maßes in der Schöpfung. Das hat natürlich ganz viel mit diesem, einer meiner Lieblingslieder, was wir zu Beginn gesungen haben. Herr, ich sehe deine Welt. Und dann dieses Staunen über dieses Schöpfungswerk Gottes. Und so ist es auch im Buch Hiob, Kapitel 38, die Verse 4 bis 5. Als dann Hiob und Gott in ein sehr intensives Gespräch kommen, da fragt Gott den Hiob, als er dann sehr deutlich auch seine Unzufriedenheit mit bestimmten Dingen ausdrückt: Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht hast. Wer hat die Maße der Erde bestimmt, wenn du es kennst? Wer hat über ihr, der Erde, die Messschnur ausgespannt? Faszinierend. Hier zeigt sich also auch wieder an dieser Bildsprache, dass Gott in der Schöpfung als Gott des Maßes unterwegs war. Gott hat als Schöpfer der Erde ihr Maß zugemessen, die Messschnur über sie ausgespannt. Und das staunenswert genau. Schon vergleichsweise geringe Abweichungen hätten große Auswirkungen für das Leben auf der Erde. Könnte man noch viel, viel mehr machen, aber einige Zumessungen Gottes für unsere Erde, die möchte ich mit euch kurz anschauen, damit wir das so ein bisschen, ja, damit das ein bisschen zum Staunen kommt in uns. Diese erste Zumessung Gottes ist die Stellung unseres Sonnensystems in der Galaxis. Die meisten Bereiche unserer Galaxie sind lebensfeindlich, da kann kein Leben gedeihen. Nur in einem schmalen Band unserer Galaxie können komplexe Lebewesen existieren. Das nennt man die Lebenszone. Ja, und unser Sonnensystem liegt genau in dieser Lebenszone. Die zweite Zumessung Gottes, der richtige Abstand der Erde zur Sonne. Die Erde hat wunderbarerweise ganz genau den richtigen Abstand von der Sonne, um die für die Erhaltung des Lebens erforderliche Menge Energie zu erhalten. Wäre die Erde der Sonne näher, so würde alles Leben auf der Erde verbrennen. Wäre die Erde von der Sonne aber weiter entfernt, so würde alles Leben auf der Erde erfrieren. Die dritte Zumessung Gottes in der Schöpfung, die richtige Umlaufgeschwindigkeit der Erde. Die Erde kreist einmal während eines Jahres um die Sonne. Und dabei bewegt sie sich mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 106.000 Kilometern in der Stunde. Ja, wir sind also auf einem ziemlich schnellen Gefährt unterwegs. Während wir hier so in Ruhe sitzen, kreist unsere Erde mit 106.000 Stundenkilometern hier um die Sonne. Wäre die Umlaufgeschwindigkeit geringer, würde die Sonne die Erde näher an sich heranziehen und die Erde würde sich in einen Wüstenplaneten verwandeln. Wäre die Umlaufgeschwindigkeit größer, würde die Erde sich weiter von der Sonne entfernen und in einen Eisplaneten verwandeln. Die nächste Zumessung Gottes, die Drehung um die Erdachse. würde während des Umlaufs der Erde um die Sonne immer nur eine Seite unseres Planeten von der Sonne beschienen, so entstünde auf dieser Seite eine heiße Wüste und auf der entgegengesetzten Seite ewige Nacht. Und um das zu verhindern, dreht sich die Erde innerhalb von 24 Stunden einmal um die eigene Achse. Und dadurch wechseln sich Tag und Nacht periodisch ab. Und dabei hat die Erde eben auch wieder genau die richtige Rotationsgeschwindigkeit. Ja, das ist wie bei einem Grillhähnchen. Ja, man muss es immer schön gleichmäßig drehen, damit es von allen Seiten gleichmäßig schön braun wird. Das ist bei der Erde genau der Fall. Die Erde dreht sich mit der genau richtigen Geschwindigkeit um sich selbst. Damit noch nicht genug. Die nächste Zumessung Gottes, der Neigungsgrad der Erdachse. Wissenschaftler haben berechnet, dass für die Entfaltung des Lebens auf der Erde der optimale Neigungsgrad der Erdachse zwischen 23 und 24 Grad läge. So haben sie das berechnet. Tatsächlich beträgt der Neigungsgrad der Erdachse wie viel? 23,5. Faszinierend. Faszinierend. Wie präzise. Ansonsten hätten wir wieder dasselbe Problem. Zu heiße Sommer, zu kalte Winter, was wir eigentlich an diesen Stellen immer als Folge haben. So, jetzt gehen wir noch einen kleinen Schritt raus bei den Zumessungen Gottes. Der Mond wird von Gott der Erde an die Seite gestellt. Und dieser Mond hält die Rotationsachse der Erde stabil. Und er verhindert damit eine Taumelbewegung der Erde. Der Mond ist aber auch ganz wichtig für unsere Weltmeere. Stehende Gewässer würden verschmutzen und umkippen. Der Mond hat die Aufgabe, diese Verschmutzung der Meere dauerhaft zu verhindern. Der Mond zieht bei seinem Umlauf die Wassermassen der Weltmeere mit Riesenkräften auf sich zu und lässt sie langsam wieder zurücksinken. So bleibt das Wasser in den Ozeanen frisch. Und bei diesem Spiel von Ebbe und Flut zeigt sich eben auch wieder, wie genau diese Riesenkräfte berechnet sind. Wäre der Mond nur halb so weit entfernt oder etwas größer, würde dies zu ständigen Überschwemmungen führen. Umgekehrt könnte er seine Aufgabe nicht erfüllen. Ja, und das Letzte, noch einen Schritt weiter, der Jupiter. Der Jupiter dient als Wachposten für die Erde. Er schleudert mittels seiner Schwerkraft Asteroiden und Kometen zurück ins All oder schluckt sie. Und dadurch wird die Erde weitgehend vor verheerenden Einschlägen geschützt. Klammer auf, als ich darüber nachgedacht habe, dass der Mond dafür da ist, um hier Bewegung reinzubringen, und der Jupiter dafür da ist, die Erde zu beschützen, dass da nicht die Einschläge die Erde treffen. Da dachte ich, ach Herr, da hast du doch in deiner Schöpfung schon wieder ein wunderbares Bild für Jung und Alt in der Gemeinde uns geschenkt. Ja, so ist es doch genau. Die Jungen, die sind wie der Mond dafür zuständig, dass hier Bewegung in den Laden reinkommt und unsere Meere nicht stehen bleiben und umkippen. Und die Alten oder Älteren, die haben die Jupiterfunktion. Die haben zu wachen. Die haben zu sehen, dass hier nur nicht jeder Einschlag gleich reinhaut, den die Jungen einfach gar nicht so erkennen würden als Gefahr. Wir sehen auch hier wieder, Jung und Alt in der Gemeinde hat von Gott seine wunderbare Ordnung. Das können wir schon wieder bildhaft hier in der Schöpfung erkennen. Also man könnte hier noch unzählig vieles weitermachen. Man könnte in den Mikrokosmos reingehen, in unseren Körper. Überall die Zumessung Gottes, also stundenlang. Wir würden aus dem Staunen hier gar nicht mehr rauskommen. Ich lasse es mal nur bei diesen paar Beispielen. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. diese unglaublich präzisen Lebensordnungen. Die sind also alles, was? Purer Zufall. Purer Zufall. Einfach von allein entstanden. Ehrlich, dafür fehlt mir der Glaube. Dafür fehlt mir der Glaube. Nicht dafür zu glauben, dass ein Schöpfergott das alles geordnet hat in seiner Intelligenz. Da finde ich, dieser Glaube ist so winzig gegenüber dem Glauben, den uns hier heute die Welt und die Wissenschaft glauben machen will. Was für ein Wahnsinn. Also mein Glaube reicht nur, um in diesen intelligenten und präzisen Ordnungen einen intelligent und präzise handelnden Schöpfer zu erkennen. Ich erkenne hierin den Gott des Maßes, der als Schöpfer der Erde ganz präzise ihr Maß zugemessen hat. Und wofür das alles? Für uns. Damit Leben auf der Erde möglich wird. Das alles tut er für uns. Und daran wird deutlich, was diese Lebensordnungen, diese Zumessungen, diese Platzanweisungen Gottes für uns bedeuten. Alles zielt darauf, dass Leben möglich wird und das Leben bewahrt bleibt vor dem, was Leben zerstört. Und jetzt machen wir einen Schritt weiter. Was wir in der Schöpfung staunend erkennen, das gilt so eben auch für unseren persönlichen Kosmos. Für die Zumessungen und Platzanweisungen Gottes in unserem persönlichen Leben. Alles hat seinen Platz und seine Aufgabe. Wir haben gesehen, die Schöpfungsordnungen Gottes dienen dem Leben. Und genau dasselbe gilt auch für die ethischen Lebensordnungen Gottes. Auch die ethischen Lebensordnungen Gottes sind von Gott uns geschenkt als Schöpfungsordnung, als Lebensordnung, wie in der Natur. So wie die Ordnungen Gottes in der Natur Leben ermöglichen, bewahren, so ermöglichen und bewahren auch die ethischen Normen Gottes, seine Lebensordnung, das Leben. So wie die Platzanweisungen Gottes in der Natur Lebensordnungen sind, so sind es auch die Gebote Gottes. Interessant, im Schöpfungsbericht lesen wir 10-mal und Gott sprach. Und dann geschah etwas. Dann entstand etwas, dann ordnete sich etwas. 10-mal im Schöpfungsbericht und Gott sprach. Und diesen 10 Worten hier in der Schöpfungsbericht entsprechen die 10 Gebote vom Sinai. Und das korrespondiert miteinander. 10-mal in der Schöpfung und Gott sprach und 10-mal diese Grundgebote vom Sinai. Damit macht Gott deutlich, hier besteht ein Zusammenhang. Damit will Gott sagen, in seinen Geboten ordnet Gott unser Leben, weist allem seinen rechten Platz zu. Und deshalb sind die Gebote Gottes das Maß des Lebens. Und so töricht es ist, Gottes Naturgesetze zu ignorieren, so töricht ist es, Gottes Ethikgesetz zu ignorieren. Unsere Maßlosigkeit ist einfach nur maßlos dumm und führt unser Leben in die Zerstörung. Wir halten fest, der Gott des Maßes gibt uns das rechte Maß für unser Leben. Und das brauchen wir so sehr. Wir brauchen seinen Takt, sein Maß, weil wir so maßlos sind und so orientierungslos als Menschen. Und deshalb möchten wir Gott für sein Maß, für seine Ordnungen von Herzen dankbar sein und uns nicht ständig dagegen auflehnen, warum das und jenes denn von Gott nun so gesagt wird, was wir so gar nicht nachvollziehen können. Gott gibt uns sein Maß zum Schutz des Lebens. Und Gott ist nicht nur ein Gott des Maßes in der Schöpfung, sondern auch in der Weltgeschichte. Wir lesen in 5. Mose 32, 8 bis 9, als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da legte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israel. Denn der Anteil des Herrn ist sein Volk. Jakob ist das Maß, wörtlich die Messschnur seines Erbteils. Also zwei Dinge lernen wir hier über den Gott des Maßes in diesem Wort aus 5. Mose 32, 8 und 9. Erstens, Gott hat als der Höchste allen Völkern ihre Grenzen zugemessen. Und zweitens, aus allen Völkern hat Gott sich selbst ein Erbteil zugemessen, das Volk und das Land Israel. Da sagt Gott, das ist mein spezielles Erbteil. Das habe ich für mich ausgesucht. Und deshalb ist es eben schwierig, die ganzen Fragen um Israel und das Land Israel, die nur nach menschlichen Maßstäben zu sehen und zu betrachten. Weil Gott hier einfach gesagt hat, das ist meins. Und dafür gelten spezielle Eigentumsregeln. Und das ist mein Sondereigentum inmitten der ganzen Welt. Wir lesen in Apostelgeschichte 17, 26, aus einem hat Gott jede Nation der Menschen gemacht, damit sie die ganze Erde bewohnen. Und jetzt kommt's. Er hat ihnen Zeiten bestimmt und ihrem Wohnsitz Grenzen gegeben. Also, Gott ist der Gott der Geschichte. Er weist den Völkern ihren Platz in der Geschichte zu, sowohl in räumlicher wie auch in zeitlicher Hinsicht. So lesen wir auch im Propheten Daniel, Kapitel 7, Vers 12, von diesen Weltreichen, die alle erstanden sind, das Babylonische, das Griechische, das Persische, umgekehrt, Babylonisch, Persisch, Griechisch, Weltreich, Römische Weltreich, von allen möglichen. Da heißt es dann, dass Gott ihnen, diesen übrigen Tieren, diesen übrigen anderen Weltreichen vor dem antichristlichen Weltreich, dass all diesen Weltreichen ihre Herrschaft weggenommen wurde. Und dann steht aber ganz interessant, für jedes dieser Weltreiche und Lebensdauer wurde ihnen gegeben bis auf Zeit und Stunde. Also alle Reiche dieser Welt haben eine von Gott her bestimmte Lebensdauer bis auf Zeit und Stunde. Das galt für die alten, schon längst untergegangenen Reiche und das gilt für die Reiche, die heute aktuell leben, für die Amerikaner, für die Chinesen, für die Russen, nimm was du willst. All die stehen unter diesem Lebensdauer, wurde ihnen gegeben bis auf Zeit und Stunde. Das gilt übrigens auch für unser persönliches Leben. Auch für jeden Einzelnen von uns gilt, Gott hat uns Lebensdauer gegeben, bis auf Zeit und Stunde. Und darum sollen wir als Menschen uns auch nicht an die Stelle Gottes setzen und hier rumfuhrwerkeln, sondern es dem überlassen, der unserem Leben Zeit und Stunde zumisst. Was das in der Weltgeschichte bedeutet, dass Gott Reichen Zeit und Stunde zumisst, dafür gibt es ein schönes Beispiel in 1. Mose 15, 16. Da lesen wir was über die Hintergründe dieser göttlichen Zumessung. Hier geht es um die Amoriter, um die Völker, die vor Israel in Kanaan lebten. Und da sagt Gott zu Abraham über seine Nachkommen, 1. Mose 15, Vers 16, sie werden weggehen in ein anderes Land, dort als Sklaven leben und erst in der vierten Generation werden sie hierher ins Land Kanaan zurückkehren. Warum? Warum sagt Gott, Israel kriegt erst in der 4. Generation das Land Kanaan zum Erbbesitz? Warum? Begründung? Denn das Maß der Schuld der Amoriter ist bis jetzt noch nicht voll. Also, das Maß der Schuld der Amoriter muss erst noch voll sein, bevor Gott jetzt das Gericht verhängt und dieses Land der Amoriter ihnen als Gerichtshandeln wegnimmt, sie vertreibt und es Israel gibt. Und so ist es auch bis heute. Es gibt immer ein Maß der Schuld, auch in der Geschichte, in der Weltgeschichte. Und dann handelt Gott als der Gott des Gerichts, als der Weltenherr, als der Weltenrichter. Und er entscheidet über Völker, wenn ihre Herrschaft zu Ende ist. Oder er gibt ihr Land jemand anderem. Das ist Gott, Gottes Gericht über die Sünde. Und wie präzise das zugemessen wird, sehen wir hier an den Amoritern. Und interessant ist ja schon, dass Gott also nicht nur uns ein Erbteil zumisst, sondern auch sich selbst. Nämlich das Volk Israel. Und darum nennt er es an anderen Stellen, zum Beispiel im Propheten Joel, da nennt Gott dieses Volk und Land Israel mein Volk, mein Erbteil, mein Land. Und damit verfügt Gott so, wie er es will und fragt uns nicht. Das Dritte, der Gott des Maßes im Gericht. Jesaja 34, Vers 11. Da wird Gottes Gericht über Edom beschrieben. Edom sind die Nachfahren von Esau, also ein enges Brudervolk von Israel, mit dem aber auch immer Feindschaft und Hass bestanden hat. Und jetzt kommt Gott und hat, nachdem er das Maß der Schuld der Edomiter jetzt eben abgewartet hat, macht er wieder, auch jetzt hier über Edom, kommt sein Gericht. Und das beschreibt in Jesaja 34, Vers 11 mit den Worten: Und er, Gott, spannt über Edom die Messschnur der Öde und das Senkblei der Leere. Also haben wir auch wieder Senkblei, ne, das können wir aus der Architektur, Messschnur, genaues Maß. Damit will Gott ausdrücken, was er jetzt an Edom tut, das ist nicht irgendwie einmal maßlos reinhauen, sondern auch im Gericht ist Gott derjenige, der das Maß des Gerichtes zumisst. Hier im Bild die Messschnur der Öde und das Senkblei der Leere. Gott ist nicht maßlos, auch nicht im Gericht, dass er einfach nur raufkloppt, sondern er hat auch und gerade für sein Gericht ein Maß. Dieser Ausdruck hier vom Senkblei der Leere und Messschnur der Öde ist übrigens im Hebräischen der Begriff Tohu Wabuhu. Und den kennen wir woher? Aus dem Schöpfungsbericht. Und wenn hier Tohu Wabuhu für den Zustand eines Gerichtes beschrieben wird, meine ich persönlich, macht das deutlich, dass wohl auch hier zu Beginn, bevor dann wieder Gott schöpferisch eingreift und die Schöpfung wieder ordnet, dass hier eben auch zwischen 1. Mose 1,1 und 1,2 ein großes Gericht über Satan als den Fürsten dieser Welt mit seinem Fall stattgefunden hat, weshalb die Erde dann eben ein Tohu Wabohu wurde. So steht's da auch. Denn was aus Gott rauskommt, ist was? Nie ein Tohu Wabohu. Aber wenn das der Zustand des Gerichtes ist, dann macht das Sinn. Also, Gott ist auch im Gericht der Gott des Maßes. Nur ein Bild noch aus der Landwirtschaft, wo das auch noch beschrieben wird. Jesaja 28, 24 bis 29, da wird auch nochmal das Gerichtshandeln Gottes beschrieben. Jetzt am Bild eines Ackerbauers. Und da heißt es, Jesaja 28, ab Vers 24, pflügt denn der Pflüger den ganzen Tag, um zu säen? Bricht und eckt er nur den ganzen Tag sein Ackerland? Ist es nicht vielmehr so, wenn er dessen Fläche geebnet hat, streut er Dill und sät Kümmel. Er wirft Weizen, Hirse und Gerste auf das abgesteckte Stück und den Korn. So unterwies ihm Gott zum richtigen Verfahren. Er belehrte ihn. Denn Dill wird nicht mit dem Dreschschlitten ausgedroschen und das Wagenrad nicht über den Kümmel ständig nur rübergerollt, sondern Dill wird mit dem Stab ausgeschlagen und Kümmel mit dem Stock. Wird Brotkorn zermalmt? Nein, nicht unaufhörlich drischt es der Drescher. Und wenn er das Rad seines Wagens darüber treibt, zermalmt er es doch nicht. Auch dies geht aus vom Herrn der Heerscharen. Er führt seinen Plan wunderbar aus. Seine Weisheit lässt er groß sein. Also worum geht's Gott im Gerichtshandeln? Darum, den harten Boden aufzubrechen. Und wofür? Damit Saat eingebracht werden kann, neues Leben, Frucht entsteht. Das ist der Gott des Maßes im Gericht. Und nicht einer, der immer nur rüberhaut, bis alles platt ist. Also, der Gott des Maßes handelt auch in seinen Gerichten wunderbar maßvoll. Und damit das Letzte, der Gott des Maßes in unserem persönlichen Leben. Wir können über diesen Gott des Maßes ja nur anbetend staunen. Und ich denke, wir haben schon gemerkt, wie viele Bezüge auch in all dem anderen schon zu unserem persönlichen Leben bestehen. Ich möchte es noch einen Schritt weiter treiben und damit dann schließen. David bekennt im Psalm 16, so wunderbar, Vers 2. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich kein Glück außer dir. Also alleine diesen einen Vers. Immer wieder lesen, nachdenken, beten. Damit das zur Realität auch in unserem Leben wird. Denn das ist doch oft nicht so. Du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Weil ohne ihn all das, was ich mir als Glück vorstelle, mir nur zum Unglück wird. Entweder mir oder anderen. Glück kann es immer nur geben mit Gott zusammen. Und dann gilt sogar, dass wenn mir in menschlichen Kategorien Dinge widerfahren, die Unglück zu sein scheinen, dass es trotzdem dann gilt, es gibt kein Glück für mich außer dir. Das schöne Chorlied, wenn ich nur dich habe. Wenn ich nur dich habe, was frage ich nach Himmel und Erde? Habe ich jetzt noch im Ohr. Also es ist so schön mit euren Chorliedern, da bleiben mir ganze Bibelpassagen im gesungenen Wort so wunderbar hier in Erinnerung. Und dann fährt David im Psalm 16 fort, Vers 5, der Herr ist das Teil meines Erbes. Du bist es, der mein Los festlegt. Wow, das ist aber auch wieder ein Satz. Der gehört an den Kühlschrank oder ich weiß nicht wohin. Du bist es, der mein Los festlegt. Was für eine große, befreiende Grunderkenntnis. Gott selbst legt unser Lebenslos fest. Kein Zufall, kein blindes Schicksal. Und wer sich das im Glauben zu eigen macht, der kann jetzt auch sein persönliches Schicksal in einem ganz anderen Licht mit anderen Augen sehen. Du bist es, der mein Los festlegt. Das kann für uns der Ausgangspunkt zu einer Aussöhnung mit dem eigenen Lebensschicksal sein, wenn wir das begreifen. Du bist es, der mein Los festlegt. Und du bist der Gott der Liebe, der Gott aller Gnade und meinst es immer gut mit mir. Auch da, wo es nicht danach aussieht. Und dann sagt David noch in Vers 6 von diesem herrlichen Psalm 16, die Messschnüre sind mir gefallen in lieblichen Örtern. Ja, ein schönes Erbteil ist mir geworden. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Also egal, wie unser Leben äußerlich beschaffen ist, wenn Jesus der Herr und Gott der Vater unseres Lebens geworden ist, dann haben wir, und das meine ich ganz so, wie ich sage, im wahrsten Sinne des Wortes, dann haben wir mit ihm was gezogen, das große Los. Ich weiß nicht, die Leute spielen ja oft Lotto, Tote, weiß ich nicht, was alles man spielen kann. Weil ein bisschen Prinzip Hoffnung irgendwann mal, dass mich das Los trifft. Leute, jeder, der Christus als seinen Herrn und Gott als seinen Vater in seinem Leben jetzt haben darf, der hat das große Los gezogen, das größte Los, was es auf dieser Welt gibt. Egal wie groß dein Bankkonto ist, egal wie es dir gesundheitlich geht. Ein größeres Los als Jesus, als Gott in deinem Leben zu haben, gibt es nicht. Du hast das größte Los für Zeit und Ewigkeit. Mach dir das bewusst, immer wieder neu. Du hast den absoluten Hauptgewinn. Ja. Gott ist der Gott des Maßes. Aber in einem ist Gott maßlos. In seiner Liebe. Was predige ich überhaupt? Ihr wisst das alles schon. Ja, also, in seiner Liebe, da ist Gott maßlos. Epheser 3, 20 spricht davon, dass die Liebe des Christus die Erkenntnis übersteigt. Ja, Gott passt in unseren kleinen Kopf, in unsere Erkenntnis, in unsere Dogmatik, passt da nicht rein. Seine Liebe ist größer als unser Denken. Und darum heißt es dann, Epheser 3, 20, dem, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken könnten. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit hinein in die Äonen. Amen. Wir beten. Wir wollen dich heute Morgen anbeten als den Gott des Maßes. Und wir danken dir so sehr, dass du dieser Gott des Maßes bist, dass du uns unser Lebensteil, dieses Areal unseres Wirkens und Lebens, dass du es uns zumisst. Du überforderst uns nicht, aber du forderst uns heraus. Dieses Stück des verheißenen Landes, das du jedem Einzelnen von uns zugeordnet hast, jetzt auch in Besitz zu nehmen, auszufüllen, zu gestalten und es nicht liegen zu lassen. Aber Herr, du überforderst uns auch nicht, dass wir nicht darüber hinaus alles machen müssen, was gemacht werden müsste, sondern wir dürfen uns bewegen in den Werken, die du vor Grundlegung der Welt für uns bereitet hast. Danke, dass du der Gott des Maßes bist. Herr, danke, dass du der Gott des Maßes in der Schöpfung bist. Was können wir dich da heute nur staunend anbeten über all diese wunderbaren Zumessungen in der Schöpfung, wo wir heute nur einen Bruchteil uns angeschaut haben. Ja, dass du da bist, dass du lebst, das ist selbst für meinen Verstand überhaupt keine Frage. Wie verblendet sind wir Menschen, dass wir selbst das nicht mehr sehen, Herr. Danke, dass du es uns gezeigt hast, dass wir staunend und auch anbetend vor dir stehen dürfen, wie wunderbar du alles gemacht hast. Herr, und wenn es in dieser Welt so chaotisch zugeht und wenn die Dinge sich so entwickeln, wie wir sie nicht gut finden, dann gilt auch hier, du bist der Gott des Maßes. Du bist der Gott der Geschichte. Du bist der Weltenlenker. Und auch wenn du richtest über diese Welt, wenn du sie ins Gericht führst und in dieses letzte antichristliche Weltreich, bleibst du immer der Gott des Maßes. Auch im Gericht. Du bist nicht der maßlos Dreinschlagende, sondern der, der auch im Gericht immer noch daran denkt, das harte Land aufzubrechen, um darin wieder Samen für neues Leben und Frucht einzubringen. Ja, und Herr, für unser persönliches Leben wollen wir es dir bekennen, auch wenn du weißt, dass das nicht immer stimmt. Aber zutiefst wollen wir, dass das die ganz, ganz tiefe Wahrheit und das Bekenntnis unseres Lebens wird. Herr, es gibt für mich kein Glück außer dir. Du bist es, der mein Los festlegt. Danke, wir beten dich an. Amen.